wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
IKEA hat eine Wasserflasche nach Cristiano Ronaldo benannt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und zum dritten Mal hier am Mikrofon Mike Werner.
Moin, und ich begrüße den Mann, der gerade eben in der ersten Aufnahme 20 Minuten nicht gemerkt hat, dass er nicht auf Aufnahme gedrückt hat. Sodass wir uns jetzt hier wieder gleich über den Freitag und Hansel unterhalten.
Vielleicht kommen ja noch schöne Gespräche. Erstmal hier zum Einstieg. Wie findest du das DFB-Trikot?
Ja, finde ich gut. Ja, was habe ich vorhin gesagt? Muss ich natürlich wieder sagen. Pink, gab es ja viel Diskussion drüber. Mir ist das erstmal relativ egal. Ich mag es aber gern, wenn man bei seinen Farben bleibt. Also Hertha hatte ja mal ein pinkes Trikot, der HSV hatte mal ein pinkes Trikot. Fand ich beide nicht gut. Der DFB hatte mal ein grünes Trikot. Das ist aber im DFB-Logo, ist grün halt auch sehr präsent. Von daher kann man machen. Pink, ja.
Einen Satz hast du aber auch auswendig gelernt.
Ja, ich sag ihn ja auch schon zum zweiten Mal.
Ja, genau. ich stimme dir dazu mit dem Pinken. Um jetzt kurz mal hier wieder auf den Fakt einzugehen. Was hättest du gerne von IKEA für dich benannt? Nach dir benannt?
Boah.
Ich glaube, so eine Schranktür würde mir gefallen.
Eine Schranktür? Nicht ganz ein Schrank gleich? Ich habe auch irgendwas mit Schrank gesagt.
Also wie ist
auf, bei, doch auf bei IKEA... Fall. Auf keinen Fall so ein
ganzer Schrank, ne?
Auf keinen Fall so ein Korb oder sowas. Das wäre doof.
Ja, so ein Korb wäre scheiße.
Ja.
Oder noch schlimmer, so ein, wie heißt es denn, diese Besteck, wo man so Besteck sortiert.
Besteckkasten.
Das wäre Kacke.
Besteckkasten Darian. Oder noch mit so einem Kreis auf dem A oder so.
Ja, genau.
Dass das ein bisschen skandinavischer wirkt. Ansonsten muss ich hier erstmal sagen, falls der Ton sich etwas schlechter anhört als sonst, ich bin immer noch unterwegs, habe mir jetzt ein neues Airbnb hier und ich sitze im dritten Stock neben einer vierspurigen Straße und die Soundisolierung ist hier nicht die beste. Von daher, wenn da mal so ein Gehupe oder sowas kommt oder so ein Dauerrauschen, tut's mir leid. Nächste Woche wird es dann aber wieder besser werden auf jeden Fall.
Könntest du nicht einfach unten in die Radiosendung reingehen und fragen, ob du da mal die Sachen benutzen darfst?
Ja, ich nehme unter mir so ein TV- oder Radiosender, ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben auch Kameras von der TV, aber eigentlich müssten die gute Räume haben. Von daher, wenn das jetzt hier nichts wird, gehe ich dann gleich nochmal runter, dann können wir es noch ein drittes Mal aufnehmen.
Ja, dann haben wir auch schon die ganzen Themen eigentlich durch. Wollen wir einfach reingehen?
Ja, erstmal, wenn euch der Podcast hier gefällt, was wir hier fabrizieren, dann könnt ihr es gerne bewerten. Dafür einfach auf Spotify auf die Maske gehen, die drei Punkte anklicken und dann Show bewerten. Und dann freuen wir uns da auf jeden Fall drüber. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, könnt ihr auch über Instagram machen. 100% unterklassig, das Prozent ausschreiben. Und ja, von mir aus können wir jetzt wieder reingehen. Zweiter Versuch. Paderborn gegen Braunschweig.
Ja, Braunschweig gewinnt 2-1, auch im zweiten Anlauf, weil sie die Führung nicht lange halten können. Erste Halbzeit relativ schnell dargestellt, es passiert wenig. Braunschweig kommt ein bisschen besser rein in den ersten 15 Minuten, weil sie hoch anlaufen. Danach übernimmt der SCP, kann aber auch, nicht wirklich zu großen Torchancen kommen. Die beißen sich ein bisschen am Defensivblock die Zähne aus, vor allem Bibica und die allgemein rechte Seite von Paderborn war da doch relativ aktiv. Die zweite Halbzeit ist dann ja so ein bisschen so oft, wie wenn die erste Halbzeit sehr überschaubar war, dann geht es in der zweiten Halbzeit ein bisschen schärfer her. Fand ich auch, also es ging auch direkt mit ein bisschen mehr Tempo.
Ja, warte, ich möchte nochmal, die erste Halbzeit möchte ich auch noch meinen Take zu abliefern, den du jetzt schon kennst. Mir hat es gefallen, dass Scherning etwas aktiver und mutiger angelaufen ist in den ersten 10 Minuten. Dadurch haben wir da ein bisschen mehr Sicherheit bekommen und ein bisschen mehr Zugriff auch in den Zweikämpfen. Das hat mir dann doch gefallen. So die Anfangsviertelstunde war ganz gut. Danach wurde Paderborn halt ein bisschen stärker, ohne jetzt die ganz großen Chancen, bis auf einen Bilbica-Schuss, der knapp vorbeigeht und einen Klaas-Kopfball war es, glaube ich, der immer länger wird und hinten dann am Außenpfosten landet. Und dann geht's halt mit 0-0 würde ich sagen, leistungsgerecht in die Pause. Philipp hat da auch noch eine Chance, wo genau, abgeblockt wird. Und ja, du hast angesprochen, zweite Halbzeit natürlich viel mehr los.
Ja, dann kommen die Kleefisch-Minuten. Denn ich glaube, ja genau, halt ein Aufbauspiel von Paderborn wird von Braunschweig gepresst. Kleefisch verliert den Ball, zieht, ich glaube, Gomez zu Boden. Daraus entsteht ein Freistoß. Dieser Freistoß landet in der Mauer und an Kleefischs Hand. Das ist ein Elfmeter, weil die Hand dann doch sehr arg zum Ball geht. Und Kuruja nimmt sich der Sache an, haut den gut rein. Ja, und dann dachte man, gut glücklich, 1-0 in Führung.
Kleefisch wurde dann übrigens ausgewechselt. Nach dem Fehler und dem Handelfmeter. Also der hatte
schönen Abend. Also ich glaube dann auch,
für Grimaldi.
Ich sag mal, ja, aber auch rot gefährdet, weil ich sag mal, dass er für das Handspiel auch keine Gelbe bekommen hat. Da sind andere Schiedsrichter wahrscheinlich ein bisschen härter.
Muss ich aber sagen, gehe ich mit dem Schiri mit, da brauchst du keinen Platzverweis geben.
Genau. Er hätte sich nicht mehr viel erlauben können.
Richtig. Und Eintracht macht Eintracht-Dinge, beziehungsweise Krause spielt mal wieder einen seiner gefürchteten Pässe und kriegt den Ball im Mittelfeld, will ihn dann direkt nach hinten weiterspielen auf Kurucay oder Hoffmann oder Bicacic, er weiß es selber nicht.
Oder ins Aus.
Spielen sehr gut in den Raum, muss man sagen. Grimaldi riecht das, läuft da rein und kann da an Ron-Torben Hoffmann den Ball vorbeischieben und gleicht dann aus. Ja, meine Stimmung zu dem Zeitpunkt war sehr mies, würde ich behaupten. Auch weil Sky Go Faxen gemacht hat. Also ich hatte die ganze Zeit Probleme mit, also der Ton lief bis zur 58. Minute. Dann mit dem Elfer wurde asynchron. Dann habe ich es neu gestartet und da war er noch 2 Minuten asynchron. Also ich habe genau das 1-0 und das 1-1 gespoilert bekommen vom Ton.
Ja.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, eben. Vor allem, wenn man dann sieht, wie das 1-1 fällt. Danach gibt Braunschweig halt das Spiel so auch aus der Hand. Paderborn dann mit einem Kopfball von Klaas, den er doch sehr kläglich vergibt. Kostons vorher eine gute Flanke gebracht. Und dann kommt die 80. Minute, da muss man Krause aber loben, denn er antizipiert guten Pass. Spritzt dazwischen, der Ball landet bei Krüger, der gibt ihn auf Außen zu Donkor. Donkor geht ins Sprintduell gegen Obermeier, wackelt ihn dann so ein bisschen aus, weil er mit einer kleinen Schussfinte arbeitet und findet im Rückraum dann Philippe, der dann zum 2-1 veredelt. Überraschend, unverdient, würde man jetzt sagen, würde ich auch nicht verneinen.
Kann man nicht groß gegen argumentieren, also statistisch hatte Paderborn mehr Ballbesitz, mehr Schüsse, mehr Ecken, mehr XG. Kann man schon sagen, dass sie noch hätten gewinnen
können. Aber weniger Tore.
Ja, das zählt am Ende. Also man muss jetzt auch als Eintracht Braunschweig, wenn man beim SC Paderborn spielt, nicht die dominierende Mannschaft sein, weil der Kader das nicht hergibt. Und wenn man dann halt mit 2-3 guten Momenten da 2 Tore erzielt und dann den Rest halt irgendwie wegverteidigt, dann auch ein bisschen Glück hat mit Lattentreffer. Hattest du die Chance schon angesprochen? Nee.
Nee.
Genau, der Grimaldi-Stecker auf Conte, der den Ball da über Hoffmann befördert, aber auch die Latte trifft. Ball kommt deutlich vor der Linie auf und dann so ein bisschen Gehake nochmal im letzten Moment gerettet, Kind Zombie aus dem Rückraum, wo Rittmüller dann auch nochmal blockt. Da hätte auch ein Ausgleich fallen können. Und danach fahren wir das dann aber sicher nach Hause. Von daher, ich habe ja letzte Woche gesagt, wir verlieren 2-0. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich so mit null Erwartungen in irgendwas reingehe oder wirklich denke, es wird nichts, dann gewinnen wir auf einmal. Ich verstehe nicht ganz, warum das so ist.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Um jetzt nochmal abschließend zu Paderborn ein paar Worte loszuwerden. Was mir sehr gut gefallen hat bei Paderborn, das waren die Ecken. Ich weiß gar nicht, ob sie dir so in Erinnerung geblieben sind. Vor allem also Zehnter und auf der anderen Seite war es, glaube ich, Obermeier. Eine sehr gute Eckentaktik, wo Hoffmann, glaube ich, 3-4 Mal wirklich von der Linie kratzen musste, scharf geschossen, am kurzen Pfosten vorbei, dass er halt, ja, ich sag mal, wenn da kein Torwart steht, reingeht.
Ich sag mal, echt
gute Ecke,
Da gab es diese eine Sequenz in der zweiten Halbzeit, wo die, glaube ich, 4 oder 5 Ecken am Stück hatten und jede kam so rein und war einfach gefährlich. Ist schon nicht schlecht.
Ja, ich meine, wenn da ein Kopf von gut oder schlecht dazwischen geht, wirst du als Torwart nicht mehr reagieren können, weil die kommen ja wirklich mit so viel Schnitt rein, echt gute Ecken. Auch Aaron Zehnter allgemein, finde ich, hat das echt gut gemacht, spielt sich ja so langsam jetzt in diese LAV-Rolle oder LM-Rolle. fest und ja, ich finde es einfach schön, wenn man so junge Spieler sieht, die so, also das finde ich bei Jan-Niklas Beste auch geil, der so einen einfach einen überragenden Runenball hat oder Erin Dingschi, der einfach richtigen Huf hat, also Leute, die, die einfach so schöne Tore machen.
Muheim. Ich soll reinwerfen. Ja,
Muheim diese Woche
ja.
Nicht, aber
oh,
das war kein schönes Tor.
Naja, schon irgendwie. Egal, jedenfalls für uns war der Sieg überlebenswichtig, muss man ja sagen, auch aufgrund der Ergebnisse, die noch gefolgt sind an dem Spieltag. Paderborn hat so ein bisschen den Anschluss jetzt verloren, setzt 5 Punkte hinterm HSV, meine ich. Das war ein bisschen ärgerlich, weil die 3 Punkte haben sie wahrscheinlich schon eingeplant. Nächste Woche spielen sie auf St. Pauli. Das wird knackig. Und wir spielen zu Hause gegen Elversberg. Und genau, damit gehen wir dann auch schon zum zweiten Freitagsspiel, wo Düsseldorf einen doch sehr verdienten und sehr ungefährdeten Auswärtssieg einfährt an der Bremer Brücke.
Ja, ich hatte es ja schon angesprochen vor 20 Minuten, dass ich dachte, ja, wenn die Bremer Brücke Sachen macht, dann wird das schwer für Düsseldorf. Aber die Düsseldorfer haben von Anfang an gezeigt, dass hier heute überhaupt nichts passiert. Dominant reingestartet, hat dann bis zur 35. Minute gedauert, bis sie dann den Ball mal im Tor versenkt haben. Tanaka bekommt den Ball, wird auch nicht so aktiv angelaufen, spielt einen Lupfpass, Heber hinten auf Zolis auf dem zweiten Pfosten, wo Androzis auch einfach nicht da ist. Ich glaube, den sogar noch durchlässt. Und der kann dann an Kühn vorbeischieben.
Ja, und also
spätestens da, dann, ja.
Da sieht Androzis halt nicht gut aus. Also hat halt Zolis überhaupt nicht im Blick und das kann halt irgendwie nicht sein. Es ist nicht einfach zu verteidigen, weil du musst ja irgendwie den Ball beobachten auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht halt der Gegner. Das heißt, du musst ja irgendwie eigentlich am besten auf beiden Seiten Augen haben. Aber von einem Zweitliga-Verteidiger muss man das halt auch erwarten, dass er da irgendwie ein bisschen besser, zumindest Zolis behindert am Abschluss. Und dann
sind Osnabrücker Zweitliga-Verteidiger?
Ja, auf Papier. Du bist hier auch, haust hier richtig rein gerade. Haust richtig drauf nochmal auf die Leute.
Ja, also ich. Ja. Kann ich ja, weil ich nicht unten stehe. Also ich stehe auch da.
Du bist ein Platz drüber.
Ich spreche hier vom hohen Ross. Ich bin heute Schalke-Fan.
Oh. Okay, jetzt teilen wir gegen alles aus.
Genau.
Zweite Halbzeit beginnt dann damit, dass Düsseldorf eigentlich da weitermacht, wo sie auch aufgehört haben. Sie geben Osnabrück dann auch irgendwann den Ball, die 61% Ballbesitz haben, damit aber nicht so viel anfangen können und Düsseldorf kriegt dann halt immer mehr Räume. Uchino erzielt dann das 2-0, wo ich ganz ehrlich bin, ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Deshalb mach du das mal bitte.
Es ist eine Balleroberung, die dann auf links verlagert wird. Uchino dann gegen Androzis, wackelt ihn da gut aus und schießt ihn dann ins kurze Eck. Macht er gut, nicht Seiten für Kühn. Und dann legt Marlon Mustafa, also ein gutes Spiel gemacht, so ein bisschen am Tor verzweifelt. Legt dann danach, weil Johannes dann einen schönen Stecker auf Zole spielt und der dann einfach nur rüberlegen muss zu Mustafa. Und das 4-0 ist dann, nur noch Formsache. Zimmermann aus der zweiten Reihe nimmt sich einen Schuss. Tanaka läuft zwischendrin. 4-0, Kühn kommt nicht mehr dran. Und dieses Aufbäumen von Osnabrück haben wir auch schon angesprochen. Es war da, aber in diesem Spiel hat man auch einfach gemerkt, es sind einfach auch nicht mehr diese Kräfte oder auch nicht mehr diese Überzeugung da, die du brauchst, weil sich an deiner Ausgangslage irgendwie nichts verändert, obwohl du jetzt mal Punkte geholt hast. Ja.
Als Osnabrücker ist natürlich brutal, wenn man dann auf die Tabelle guckt. Und halt, man hat ja diesen kleinen Lauf gehabt, wo man dann mal, 7 Punkte geholt hat aus 3 Spielen und jetzt guckst du wieder auf die Tabelle, es sind immer noch 9 und es sind halt auch nicht mehr genug Spiele jetzt, um das dann auch wirklich aufzuholen. Und wenn dann die Überzeugung mal weg ist, dann kommst du nicht mehr an deine 105% ran, die Osnabrück halt einfach braucht. Vor allem gegen Mannschaften wie Düsseldorf und die nutzen das dann auch aus. Also ich sag mal, dieses 3-0 fällt vor 10 Wochen, würde ich sagen, noch nicht. Weil das war recht einfach, weil der Ballgewinn im Mittelfeld dann 3 Pässe und Düsseldorf steht frei vom Tor, ohne irgendwie einen Zweikampf geführt zu haben. Und
allgemein
finde ich, merkt man ja, dass das Unterbewusste bei Osnabrück vielleicht auch nicht mehr ganz dran glaubt.
Ja, würde ich dir zustimmen. Allgemein geht auch so ein bisschen die, ja, das Spielglück auch in diesem Spiel verloren, weil sie hatten ja Chancen. Sie hätten auch irgendwie 1-0 in Führung gehen können. Das war aber nicht so. Also dieses Spiel hat es eigentlich, also wir haben es ja lange rausgezögert, aber ja, wer jetzt noch groß dran glaubt, also ich würde denen da gar nichts absprechen wollen, weil sie versuchen es ja, aber wie du meintest, man tritt auf der Stelle, obwohl man sich irgendwie nach vorne bewegt. Und naja, es müssen halt auch andere Mannschaften mitspielen, ne? Und genau. Die tun es halt nicht.
Ja, stimmt, damit hast du die Überleitung gelegt. Ja, die tun es nicht und das hat mich jetzt wirklich genervt an dem Samstag. Das war das Spiel von Hansa Rostock gegen die Spielvereinigung Fürth. Aus Rostocker Sicht natürlich ein sehr erfolgreiches Spiel. Aus, ich sag mal, Braunschweiger Sicht. Mann, es war auch wieder so ein Spiel, das war irgendwie klar. Das hattest du, glaube ich, letzte Woche das auch gesagt.
Ich habe auch dafür getippt und dann wurde mir von aus Argentinien gesagt, ach, du darfst dich nicht so von Trends leiten lassen. Zum Glück bin ich Trendsetter. und hab da auf meinen Instinkt gehört. Nee, Hansa gewinnt und das auch nicht unverdient gegen die Spielvereinigung Fürth. Zorniger stellt viermal im Vergleich zur letzten Woche um. Bringt überhaupt nichts, weil Fürth sich wirklich, wirklich schwer tut, in dieses Spiel überhaupt reinzufinden. Hansa mit den großen Chancen und dann machen sie in der 40. Minute das verdiente 1-0, was auch sehr schön rausgespielt war. Linke Seite rein, spielt einen tiefen Ball auf Ingelsson, der setzt sich da sehr gut durch, legt zurück auf Neidhardt und Neidhardt hat dann das leere Tor vor sich, macht, ja, ich sag mal, vorm Sache einfach nur noch das zu machen.
Was macht Haddadi? Allgemein, da?
Haddadi steht überall, aber auch im Nirgendwo. Ja. Also der läuft nicht mit, er macht keinen einzigen Schulterblick, hat wahrscheinlich keinen Führerschein.
Er macht genau das gleiche, was Andrutzis gegen Zolles eigentlich macht, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ich fand Hansas Auftritt in der ersten Halbzeit sehr gelungen. Also defensiv waren sie sehr, sehr, sehr stabil. Da hat Fürth eigentlich nicht stattgefunden. Haben sich dann mit langen Bällen nach vorne auch reingearbeitet und am Ende auch ein schönes Tor rausgespielt. Fürth hatte eigentlich in der ersten Halbzeit nur eine Petkoff-Chance. Das war ein Zufallsprodukt, den er da kläglich liegen lässt. Und zweite Halbzeit. Ja,
wirklich kläglich.
Ja, ja. Boah. Zweite Halbzeit gab es dann nochmal das kleine Aufbäumen von Fürth, sag ich mal. Wo sie dann etwas aggressiver anlaufen, ein bisschen auch ein, zwei höhere Ballgewinne haben. Konzbruch hat dann noch einen Abschluss, der jetzt nicht gefährlich war, aber und am Ende, gegen Ende hatte Sieb nochmal eine Chance, wo er frei vor Kolke steht, der dann aber auch ja das macht, was er einfach gut kann. Diese Reflexe, die er hat, sind einfach richtig stark. Und Hansa schwimmt sich dann frei und spielt dann auch echt, muss man sagen, ansehnlich und gewinnt dann auch irgendwie verdient, muss man mal ganz klar sagen.
Ja, zur Offensive von Rostock würde ich Ingelsson herausheben wollen, der auch gegen Braunschweig schon eine richtig gute Partie hatte, viele Läufe angeboten hat, auch einfach Raum schafft, weil er ja ein relativ großer Stürmer ist und mindestens mal ein, wenn nicht sogar zwei Spieler mitzieht, aber auch gleichzeitig was am Ball kann und natürlich auch eine gewisse Torgefahr mitbringt. Also der reibt sich momentan richtig auf für Rostock. Und auf anderer Seite muss man sagen, ja, wie lange kann das mit Zorniger noch gehen? Man hat jetzt, also, ich sag mal, den Anschluss zu oben verloren. Es sieht auch nicht aus, als würde man nochmal groß angreifen mit der Formkurve. Da gibt es gerade Mannschaften, die einfach besser in Form sind, aber ähnliche Punktzahl haben, beispielsweise Karlsruhe. Und ich sag mal, ein, zwei Spiele nochmal. Also ich sag mal, verlieren ist ja nicht schlimm. Es kommt nur darauf an, wie man verliert. Und das war, also ich glaube, Zorniger ist gar nicht mehr sauer, wenn er in der Kabine ist, sondern er hat nur noch so ein Schweigen, so ein richtig aggressives Schweigen.
Das war schon sehr dünn. Also ich muss sagen, in der Hinrunde fand ich da waren sie defensiv sehr stabil. Ich fand aber auch, dass es viele Spiele gab, wo halt die magischen drei da vorne irgendwas gemacht haben. Natürlich Green, Rigotta und Sieb. Das haben sie jetzt die letzten Spiele nicht so geschafft, minus das Derby, was sie auch gewonnen haben, wo Sieb den Doppelpack schnürt. Und
da war man aber auch 70 Minuten lang in Überzahl.
Richtig. Mittlerweile ist Fürth die schlechteste Mannschaft der Rückrunde und wir sind jetzt schon zur Hälfte durch. Also nach 9 Spielen 9 Punkte. Das sind halt Absteigerzahlen, muss man mal ganz klar sagen. Da müssen sie jetzt auf jeden Fall sich nochmal raffen, weil nächstes Spiel ist gegen den HSV. Ist auch schwer. Das ist letzte Ausfahrt, wenn man da noch oben irgendwie reinrutschen will, weil dann Also du bist jetzt 6 Punkte hinter, wenn du das gewinnst. Sind es noch 3, die anderen werden natürlich auch irgendwie Punkte holen. Aber ich sehe es auch nicht, dass Fürth dann noch groß im Aufstiegsrennen mitmischt. Aber jetzt, weil wir das gesagt haben, gewinnen sie wahrscheinlich die nächsten 4 Spiele und dann sind sie da auch wieder auf Platz 4. Also
ja,
das ist mein Learning aus der Saison. Ich darf nicht immer so Mannschaften totreden oder rausreden. Das geht meistens nach hinten los. Und Hansa ja, muss man sagen.
Totreden fand ich eigentlich schon eine schöne Überleitung. Oder ich sag mal, wo man gesagt hat, ja, die werden um Abstieg mitspielen und jetzt auf Platz 2 stehen.
Meinst du, Kiel kann Kiel rechnerisch noch absteigen?
Ich glaube nicht. Boah, ich hab letztens eine Tabelle gesehen. Ich glaube, Osnabrück könnte, glaube ich, rein punktetechnisch noch Vierter werden.
Das glaube ich aber.
Der HSV könnte 18. werden.
Nein, aber dann muss ja alles schieflaufen, da müssen die hinter alle.
Ja.
Das geht, glaube ich, wenn eine Mannschaft alles verliert.
Reine Theorie.
Und die anderen gar nichts holen, aber irgendwer wird ja immer Punkte holen. Ich glaube, das geht sowieso nicht, aber ich glaube, das geht rechnerisch auch irgendwie nicht. Also ich glaube, Tabelle nicht.
Man muss schon sagen, es ist eine.
Ich werde hier oft als Verschwörungstheoretiker hingestellt. Nein, ich glaube, das ist auch eine Verschwörung.
Ich glaube aber, zwischen Platz 4 und 13, 14? Nee, wo steht Schalke? 15, ne?
Ne, Schalke 15, ist 15? Obendran. Schalke ist obendran mit 14 Punkten.
Ja, also zwischen Platz 4 und 15 können alle noch entweder Erster oder 18. werden. Oder Zweiter und 18.
Also Schalke könnte jetzt mit 8 Siegen, vorausgesetzt, Pauli, Kiel, HSV, Düsseldorf, Hannover, Paderborn, die holen alle nichts. Könnten sie noch punktgleich werden mit St. Pauli und müssten noch 35 Tore aufholen.
Das wirkt sehr realistisch, wenn man sich die Leistung anguckt. Ist aber auch egal, denn wir reden nicht über Schalke, sondern wir reden über Kiel, die in Elversberg eine, wie der Kommentator meinte, und da würde ich auch zustimmen, eine reife Leistung bringen. Eine wirklich erwachsene, reife Fußballleistung.
Erste Halbzeit fand ich Kiel etwas fahrig. Also ja, noch nicht so ganz drin, ein bisschen unkonzentriert, ein bisschen.
Gab es auch so ein paar Rückpässe,
die Bruder Leichtfuß war das. Da gab es diese eine Szene, wo Sander den Elversberger anschießt, dann Becker auch nochmal und irgendwie Elversberg kriegt in dieser Szene dreimal den Ball geschenkt. Sander und Kleine Bekel waren das. Und Stock hat dann die Riesenchance gegen Weiner, der das dann gut ausbügelt. Aber da waren sie noch nicht so ganz drin und am Ende haben sie dann aber auch da Sicherheit gewonnen.
Ja, Sander ja, ich glaube mittlerweile fix, dass er zu Mönchengladbach wechselt im Sommer. Also wahrscheinlich noch nicht ganz vermeldet, aber viele Berichte gab es schon darüber. Ist jetzt aber auch gar nicht Thema, weil ich fand ihn auch gar nicht so am aktivsten, sondern eher so mein Man, den ich die ganzen letzten Wochen schon ein bisschen hochrede, nämlich Shuto Machino. In der 39. Minute ist es ein Ballgewinn vom Porat, den er in die Mitte bringt, der bei Remberg landet. Remberg spielt der Machino eigentlich ein bisschen zu lang, aber ich finde einfach, und das sieht so einfach aus bei ihm, aber den Ball mit dem ersten Kontakt so zu kontrollieren, dass du mit dem zweiten abschließen kannst, obwohl er eigentlich ein Stück zu lang kam, spricht für ihn und ich werde immer ein bisschen mehr in ihn rein interpretieren, als es wirklich ist. Macht er aber sehr, sehr gut.
Ja, ich kann damit gehen. Ich mag Machino. Ich finde den technisch richtig stark. Also wir hatten noch dieses Spiel gegen Paderborn vor ein paar Wochen, wo die Kieler ja 4-0 gewonnen haben, wo Machino, glaube ich, drei Bälle unscheinbar vorlegt, aber das technisch jeweils richtig stark macht. Genau. Und ich finde, er bekommt in der Kieler Wahrnehmung irgendwie immer so schlecht weg, wenn ich mir das bei Kommentare durchlese. Er ist halt nicht der effektivste manchmal, aber genau, ich finde, was er den Kielern gibt, ist einfach technisch extrem guter Offensivspieler.
Ja, also er wird ja immer, ich glaube, die Wahrnehmung von den meisten ist halt, dass er noch als Stürmer gesehen wird und er ist auch Stürmer, er ist auch auf dem Papier Stürmer. Ich finde ihn aber eher so als MS, also so eine Position zwischen Holtby und
was hängende ist Spitze
oder Pichler sein, genau, hängende Spitze. Da finde ich ihn eigentlich passender, weil er halt wirklich, wie du meintest, halt, er hat wirklich ein Gefühl am Fuß, dass es in der zweiten Liga gar nicht so oft gibt und dass er einfach Bälle, und das muss man auch sagen, dass das so überraschend ist das in der zweiten Liga, aber Bälle mit dem ersten Kontakt so unfassbar sauber zu spielen oder einfach so einen einfach aussehenden Ball zu spielen, das ist eigentlich das Schwerste.
Ich finde auch bei dem Tor, ne, du hast als Verteidiger überhaupt keine Chance, weil in dem Moment, wo er den Ball angenommen hat, hat er ihn auch irgendwie gefühlt schon wieder abgeschlossen. Also viele Spieler würden in der Situation halt noch einen dritten Kontakt nehmen und den braucht er da einfach nicht. Und dadurch ist er halt schwer zu verteidigen, weil du halt, du musst sofort dran sein oder du kommst gar nicht ran. Das würde ich da sagen. Und Kiel macht eigentlich auch die Tore zum guten Zeitpunkt vor der Pause, nach der Pause. Da fällt nämlich das 2-0. Das ist ein langer Einwurf, der nicht geklärt wird und dann wird der Ball abgelegt auf Sander, der dann aus 23 Metern abschließt. Der Ball wird dann abgefälscht und auch ein bisschen das Glück des Obenstehenden vielleicht für die Kieler und dann mit dem 2-0 ist das Ding halt aber auch gegessen. Also Kiel lässt dann einfach nichts mehr anbrennen.
Eben. Wie du meintest, anfangs noch so ein bisschen schluderig vielleicht reingekommen, aber dann je später es wurde, auf der Anzeigetafel, desto sicherer wurden sie auch. Elversberg ohne große Chance in der zweiten Hälfte. Ich finde es aber auch nicht schlimm, weil Kiel wirkt einfach, das muss man echt sagen, die hatten ja so einen kleinen schwierigen Start ins neue Jahr, aber mittlerweile haben sie sich echt gefestigt und wirken einfach noch sicherer als am Anfang der Saison oder an.
Genau, also mittlerweile glaube ich, mittlerweile traue ich dem Braten da auch. Also in der Hinrunde war ich immer so, ja, wann brechen die denn ein? Dann in der Rückrunde hatten sie ja zum Start viele Verletzte, wo, also Arp fehlt ja, glaube ich, immer noch. Sander raus war, Pichler, die kommen, da haben sie jetzt erstmal sich angepasst, finden da jetzt Wege, da auch erfolgreich zu spielen ohne diese Spieler. Und die kommen natürlich jetzt dann wieder auch zurück, da ist dann auch viel Qualität. Und für Kiel sieht das richtig gut aus. Also Tabelle nochmal aufmachen.
Ich glaube fünf
Punkte. Fünf Punkte vor. Dazu ein leicht besseres Torverhältnis als der HSV. Das ist ungefähr gleich gut. Also 49 zu 34 und 50 zu 37. Und jetzt sind es auch nur noch 8 Spiele. Wir können ja wir haben ja bald, ich wollte Winterpause sagen, Länderspielpause. Da können wir auch nochmal gucken auf so Restprogramme und so, wie es da aussieht. Und nochmal eine finale Prediction abgeben. Und ich würde sagen, die sieht für Kiel im Moment ganz gut aus.
Würde ich auch. Und die sieht für Pauli auch gar nicht mal so schlecht aus. Denn sie gewinnen in Nürnberg auch sehr, sehr dominant. Pauli muss ja weiterhin auf Eric Smith verzichten, der, ich glaube, immer noch Muskelprobleme hat. Dafür Zwigauer wieder in der Innenverteidigung, Hauke diese Smith-Position und Pauli spielt den Fußball, den wir schon seit 26 Spieltagen sehen, mit der gewohnten, leichten, ich sag mal, die brauchen immer so ein bisschen, um sich ans Tor anzunähern, oder sie brauchen immer so ein bisschen, die ersten zwei, drei Chancen lassen sie meistens liegen und dann legen sie aber meistens einen rein, wie auch hier kurz vor, auch wieder hier guter Zeitpunkt, um ein Tor zu machen, 44. Minute. Metcalf hat auf rechts den Ball, legt zurück auf Treu, der eine Halbraumflanke bringt und Pauli steht da in einem 4 gegen 2 im Strafraum von Nürnberg und Eggestein macht ihn dann per Kopf. Cage wird da angeschissen, wird aber auch einfach überladen von drei St. Paulianern, also als 17-Jähriger gibt es da auch Geileres.
Ich muss sagen, bei dem Tor frage ich mich, wo die Nürnberger Spieler waren, also wo die Mannstärke einfach war, weil es war jetzt kein Konter in meinen Augen. Und Metcalf legt den Ball dann halt zurück auf, wie war das, auf Treu. Treu. Der am 16. Eck mal so viel Platz und Zeit hat, diese Flanke da sich genau ausgucken kann, wo er die hinhaben will. Und das war einfach schlecht verteidigt. Und insgesamt war das halt eine sehr souveräne Vorstellung von Pauli über 90 Minuten, aber auch vor allem in der ersten Hälfte, weil man einfach mal gar nichts anbrennen lassen. Man hat den Ball kontrolliert mit 62%. Man ist 9 Kilometer mehr gelaufen, man hat 11-1 Ecken gehabt. 113 zu 78 Zweikämpfe, also Pauli hat, das ist nicht disrespectful gegen Nürnberg gemeint, es war aber ein Klassenunterschied und der Klassenunterschied war so, dass Pauli halt nach oben die Klasse besser ist als Nürnberg.
Ja.
Muss man mal sagen. Ich fand zweite Halbzeit, ist eigentlich das gleiche Bild, nur dass Nürnberg dann irgendwann auch dieses Aufbäumen ein bisschen vermissen lässt, also Pauli konnte das auch entspannt zu Ende spielen.
Ja. Und da kommen wir eigentlich schon zum 2-0. Es ist ein Fehlpass von Horn. Da spritzt Metcalf auch wieder dazwischen. Metcalf allgemein, also man spricht ja viel über Afolayan und Saad, aber ich finde, Metcalf kam ja viel von der Bank, jetzt wo Afolayan ein bisschen raus war, kommt er auch wieder von der Startelf, macht das immer gut. Was bei Metcalf war, er holt sich den Ball und der Passweg auf Eggestein ist frei. Den verzögert er aber noch, sodass Horn ihn eigentlich zuläuft und dann spielt er einen Außenrisspass, der genau zwischen zwei Nürnbergern perfekt durchgeht. Wieder auf Eggestein durch. Der muss nur noch rüber auf Harte spielen. Der macht so ein Ding und 2-0. Aber ich sag mal, eigentlich hätte Metcalf den schon im ersten oder zweiten Kontakt spielen müssen. Aber weil er den verzögert und dann trotzdem noch diese Kreativität zu haben oder diese Möglichkeit, den doch wieder nach vorne zu bringen, das spricht echt für eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Weiß ich, NBA, kennst du den Sixth Man of the Year Award?
Nee.
Geht immer an den besten Bankspieler. Also es gibt ja die Starting Five und dann halt der als erstes von der Bank kommt. Genau das ist, finde ich, Metcalf.
Die Nils-Petersen-Trophäe.
Ja, meinetwegen auch die. Klar, wer kennt sie nicht, die offizielle Nils-Petersen-Trophäe? ich finde auch, der ist immer ein bisschen im Schatten von Hartl, Saad, Irvine, Afolayan. Mhm. Macht das da sehr gut. Ja, Pauli hat auch einen recht stressfreien Tag, weil sie es schaffen, Usun abzumelden. Der hatte keine Torschüsse, hat, glaube ich, auch kaum Zweikämpfe gewonnen. Den haben sie gut in den Griff bekommen. Und wenn du halt Usun kontrollierst bei Nürnberg, dann hast du meistens gute Chancen, dass du auch irgendwas mitnimmst.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Und wenn du nichts mehr hast, dann würde ich schon in den Samstagabend reingehen.
Können wir machen. St. Pauli jetzt noch gegen Paderborn, Hertha gegen Nürnberg. Nächste Woche ist es Topspiel, glaube ich.
Ja, allgemein die Topspiele nicht wieder sehr kreativ von der DFL. Danke, dass ich in 2 Jahren zweite Bundesliga ein Topspiel von Braunschweig sehen durfte. Vielen, vielen Dank dafür, DFL. Und damit gehen wir zum Rivalen von Braunschweig, nämlich nach Hannover, die gegen Kaiserslautern spielen. Und Kaiserslautern spielt 1-1. Und verliert wahrscheinlich trotzdem, weil sie Ragnar Acher verlieren.
Ja, stimmt. Ich mag dieses Spiel nicht, weil ich dann auf einmal für Hannover sein muss. Aus tabellarischer Sicht. Weil ja. Es ist ja so, wenn Lautern dieses Spiel gewinnt, dann hat uns dieser Sieg er hat uns schon was gebracht, aber er hat uns halt nicht nach vorne gebracht, der Sieg in Paderborn. Und dann, ich tue mir immer schwer, für Hannover zu jubeln, weil, also jubeln tue ich da sowieso nicht, aber man muss ja für sie sein in dem Moment.
Das stimmt. Veränderungen gab es. Ich glaube, Nielsen war für Vogelsammer rausgerückt und Hanslik übernimmt für den gesperrten Ritter. Zudem, ich glaube, mit 3 Sechsern, also Nihus, Karloc und Raschel waren, glaube ich, da, sollten dieses Raute im Mittelfeld von Hannover matchen. Hat auch eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert, obwohl man sagen muss, dass Hannover die Chancen hat, auch in Führung geht durch Tresoldi, der beim Abseits stand. Und ich sag mal, die erste Halbzeit war okay, es gab Chancen, wenn dann eher auf Hannover Seite, aber auch nichts Weltbewegendes.
Ja, recht unspektakulär. Ich muss sagen, ich habe das Spiel auch nicht live sehen können, weil ich hier selber ins Stadion gefahren bin. Da konnte ich dann nicht mehr gucken. Ich habe ein bisschen meinem Kumpel das rote Radio gehört.
Toll.
Das ist toll, ne?
Ja.
Ja. Also er hat es angemacht, ich habe mitgehört.
Er hat es angemacht, du hast es dann ausgemacht.
Ich muss sagen, nein, im Radio ist jetzt hier mal so mein Take. Fußball im Radio zu hören ist einfach geil, weil du hast immer das Gefühl, jeder Ball ist brandgefährlich. Macht aber richtig Spaß.
Ich weiß nicht, wie, also im Radio laufen ja auch erstmal Songs und diese 3 Minuten, da passieren ja meistens so 4 Tore und die werden dann alle nacheinander aufgeholt. Dann hört sich das immer an, als hättest du die krasseste Bundesliga-Konferenz irgendwie gerade des Lebens verpasst, wo auf einmal 4 Tore gefallen sind, obwohl ja dazwischen irgendwie 6 Minuten liegen.
Ja, es gibt aber auch von der Sportschau, die, wo du halt einfach wirklich nur 90 Minuten die Spiele hören kannst, auch in der Konferenz. Also finde ich eigentlich immer ganz cool. Zweite Halbzeit? Oder willst du noch was sagen?
Ja, ich hätte noch gerne was zum. Also, ich habe ja gerade, ich studiere Medien und bin da gerade in der Lehrredaktion Audio. Heißt, wir beschäftigen uns auch viel mit Radio. Und das ist ein sehr, sehr starker Unterschied. Und deswegen Respekt an alle Kommentatoren, die ein Radiospiel oder im Radio ein Spiel kommentieren. Weil du musst ja komplett anders moderieren. Weil du musst es ja dem Zuhörer sagen. Ja, du musst es dem Zuhörer ja sichtbar machen.
Ja.
Weißt du?
Also, das stimmt schon.
Das ist, ich habe mal drauf geachtet, wie schnell und wie genau sie eine Szene erfassen können und auch erzählen können, dass du es direkt im Ohr hast, aber auch im Kopf und dir es vorstellen kannst, das verdient echt Respekt und stelle ich mir auch als sehr, sehr coolen Job vor. Also das kann, glaube ich, echt Spaß machen. Gut, Spaß machen kann auch FCK-Fan sein in der 53. Minute, denn das ist so ein bisschen... Ja, lauterner Spiel, lass den Gegner machen, irgendwie versuchen wir da die 0 zu halten und dann durch ein Umschaltspiel machen wir das 1-0 ein bisschen aus dem Nichts. Raschel dabei mit einem überragenden Außenrisspass auf Redondo in die Tiefe, der dann alleine vor Zieler auftaucht und dann zum etwas überraschenden 1-0 veredelt.
Das ist ein überragender Pass, alter Schwede, der ist richtig gut gespielt. Das ist kein einfacher Ball auf jeden Fall. Und der kommt genau in dieses kleine Fenster rein, wo ein Innenverteidiger Neumann vielleicht, wo er nicht mehr rankommt und wo Zieler auch nicht rankommt und halt nur Redondo rankommt. Das ist halt, Raschel hat da echt eine gute Qualität in seinem Passspiel. Ist nicht zum ersten Mal. Danach verletzt sich Ache ohne Einwirkung des Gegners. Hab jetzt auch mal recherchiert, Muskelverletzungen, da ist da die Rede, 3 bis 4 Wochen wird das circa dauern. Das ist natürlich katastrophal. Man hat jetzt immer diese Länderspielpause, dass man da ein bisschen mehr Zeit hat und quasi eine Woche erstmal Pause hat. Dann fehlt er vielleicht nur 2-3 Spiele. Aber für Lautern ist das brutal schlecht.
Und aber auch, er kommt ja genau in dieser englischen Woche wieder rein, wenn das so läuft, wie man jetzt annimmt. Und ihn in der englischen Woche zu bringen, birgt natürlich dann aber auch Gefahren. Wenn er dann auf einmal in 4 Tagesabständen 3 Spiele machen muss. Allgemein, das wäre auch der...
Kannst du ja eigentlich
nicht. Genau, und das wäre auch mittlerweile der einzige Grund, warum ich als Scout von anderen Vereinen vielleicht ein bisschen Abstand von Ache gewinnen würde. Das war seine 5. Verletzung diese Saison. Und das war das 6. Mal, dass seine Oberschenkel oder eine muskuläre Verletzung am Oberschenkel hat. Dazu kommen noch Wadenverletzungen, Rückenprobleme, allgemein 3-4 Mal Muskelprobleme. Und das mit 25, das ist halt...
Das ist echt schade, weil der Spieler an sich ist eigentlich richtig geil.
Ja,
der ist auch locker Bundesliga-Format, würde ich behaupten. Und wenn der Körper dann halt nicht mitspielt, ist das nervig. Dann in der 68. Minute ist Kral auf Safari, würde ich sagen. Da erzielt Hannover das 1-1. Das ist eine Flanke von Sebastian Ernst. Und Kral segelt unterm Ball durch. Er hatte vorher auch schon eine Situation in der ersten Halbzeit, glaube ich.
Ja,
ein Halbfeldfreistoß von Neumann, wo er da auch unterm Ball durchsegelt. Und Vogelsammer steht dann am zweiten Pfosten und nimmt das Geschenk halt dankend an. Schiebt ihn dann ins leere Tor. Und dann ist es halt so dieses Typische, wenn der 70. das 1-1 fällt, wird das Spiel ein bisschen offen. Weil beide Mannschaften dann irgendwie auch auf Sieg gehen. Raschel hatte einen Fernschuss an die Latte aus 25 Metern. Da hat Hannover ein bisschen Glück. Auf der anderen Seite Teucher mit einem Flachpass, wo Nielsen vorbeirutscht und Tresoldi am zweiten Pfosten ein bisschen überrascht ist, dass der Ball zu ihm durchkommt. Kann da nicht mehr reagieren. Und so trennt man sich dann halt 1-1. Ich denke mal, vielleicht auch leistungsgerecht.
Würde ich auch sagen, auf FCK-Seite dann noch meine, ich glaube, Hiobsbotschaft nicht, weil es ist wohl nicht mehr als eine Verstauchung laut dem Torwart. Denn Julian Kral hat sich wahrscheinlich das Handgelenk gestaucht. Es sah sehr, sehr unglücklich, das sah auch nicht schön aus. Nach einer Flanke, die er weggefaustet hat, dann halt auf den Boden gefallen, auf sein Handgelenk, hat weitergespielt, was ich glaube, ich sag mal, für alle Beteiligten gibt Schöneres als Torwart mit einem gestauchten Handgelenk zu spielen.
Boah, hast du die von, es gibt im Moment so eine Doku-Reihe von Eintracht, Die,
ja, mit dem Finger von Fesic, ne?
Ey, Leute, guckt euch mal die Hand von Fesic an. Oh, das ist ja, nichts, für, nichts für schwache Nerven.
Ja, ja. Also da guckt der Finger.
Der kleine Finger.
Ja.
Der hat irgendeinen Knick drin, wo kein Knick sein soll und steht auch so ein bisschen ab, wo er nicht abstehen soll.
Ja, und dann meinte er, glaube ich, ja, den habe ich mir mal bei irgendeinem Spiel gebrochen, dann habe ich das getaped und dann einfach so gelassen, weil ich nicht raus sein wollte. Ja, also es ist wirklich krass, was manche, ich glaube, das war bei, das habe ich letztens gelesen, bei Benny Hövedes. Der wurde ja dann irgendwann bei Schalke vom Hof gejagt und davor wurde, bevor Tedesco kam, wurde ja stark auf ihn gesetzt und er meinte, er hat jedes Mal unter Einfluss von Spritzen und Schmerztabletten gespielt, weil er eine Hüft-OP, die er eigentlich gebraucht hätte, verschoben hat oder aufgeschoben hat, damit er halt für die Mannschaft da ist. Und ich denke mal, diese ganzen Geschichten von irgendwelchen Verletzungen, die da ausgesessen werden, gibt es noch und nöcher. Also Benzema mit seiner Hand, die er, ich glaube, 2 Jahre lang nicht operiert lassen hat, das ist echt
Profisport verrückt. Profisport ist jenseits von gesundheitlich förderlich, würde ich behaupten. Es gibt auch ein paar Dokus darüber, über Schmerzmittelmissbrauch im Fußball und auch Süchte, die da dann schon entstehen teilweise, weil du einfach ohne nicht mehr kannst.
Ja, es ist dann auch meistens einfach, du hast dann auch das Gefühl, du kannst keinen Fußball mehr spielen. Also das hatte ich bei mir im Team, dass halt einer immer vor dem Spiel, ich glaube, 2 Ibus genommen hat und er meinte, früher hat er sich mal verletzt, deswegen hat er Ibus genommen und er nimmt das jetzt halt nur noch für den Kopf.
Mhm.
Er kann da, also er nimmt das gar nicht mehr, weil er es unbedingt braucht, sondern halt für den Kopf.
So ein Profifußball, ich verstehe es noch irgendwo, aber jetzt auf dem Niveau, wo wir unterwegs sind, habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis für sowas.
Nee, ich auch nicht.
Und,
ja, gut.
Aber wie kriegen wir denn den Bogen jetzt geschlagen?
Schmerzmittel brauchen auch Schalke-Fans.
Da gibt es mehrere Mannschaften, die Schmerzmittel brauchen am Sonntag.
Viele Mannschaften brauchen, obwohl, also Wiesbaden wahrscheinlich eher weniger.
Es gibt 2, die auf jeden Fall Schmerzmittel brauchen.
Hm. Wer braucht es akuter?
Ich glaube Magdeburger.
Gut, aber dann gehen wir in den Wildpark.
Ja.
Denn da wurde Magdeburg verdroschen und verprügelt von Karlsruhe. Und das auch zu Recht. Weil sie. Nein, aber weil sie sich das 2 und 3-0 einfach selber reinlegen. Beim 1-0 nicht gut verteidigen den Freistoß. Das geht eigentlich schon damit.
Das 6-0 legen sie sich auch rein.
Ja, stimmt, und das 7-0
auch. Jetzt fährt ja gerade so ein Krankenwagen lang. Das hört man bestimmt.
Polizia.
Ja, das Ding ist, die haben ja in jedem Land, ist ja immer spannend, wie klingt die Sirene. Und in Argentinien ist das der größte Quatsch. Weil die Krankenwagen-Sirene klingt immer anders. Und das ist so, als ob die so Sounds gedownloadet haben und dann immer auf das Ding drücken, dass die Sirene abgespielt wird. Das ist immer was anderes.
Die haben immer so ein YouTube-Video offen.
Ja, wahrscheinlich.
einfach draufdrücken.
Nochmal vorm Spiel ein bisschen einzufangen. Robin Bormuth hat sich leider das Kreuzband gerissen im Training. Das Vordere ist damit jetzt die Saison auf jeden Fall raus beim KSC. Da auf jeden Fall gute Besserung. Im Training ist halt auch super bitter. Und Igor Matanovic hat seinen Vertrag bei Frankfurt verlängert. Ist ja gerade ausgeliehen zum KSC, verlängert bei Frankfurt bis 2029. Denkt mal, die haben auch die letzten Wochen aufgepasst und waren da jetzt clever und haben mal Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja. Passt ja auch jetzt zum Frankfurter Weg mittlerweile. Also sie setzen ja auch viel auf Jugend. Und wenn man da noch einen relativ jungen Stürmer, der gerade in der zweiten Liga trifft, wie er will, verlängert. Ja, ich sag mal, ob es da nochmal eine Leihe in die zweite Liga gibt, muss man gucken. Oder in der ersten Liga sich umguckt. Aber schon mal ein guter Mann. Aber der kommt tatsächlich erst später in Vorschein, denn es ist erstmal Franke, der in der 8. Minute direkt mal nach dem Freistoß von Wanicek, ich glaube, die Rübe reinhält. 1-0 veredelt. Das letzte Mal hat er getroffen gegen Regensburg. Ich weiß gar nicht wann, aber da hat der KSC dann auch 6-0 gewonnen. Also Franke ist der Dosenöffner.
Und das spiele ich mich noch.
Dosenöffner für Tore.
Das war doch auswärts in Regensburg, glaube ich. Das war am Anfang der Saison irgendwo. Letztes Jahr. Das ist schon richtig lange her. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gerade im Denken, aber ich glaube, da haben die recht früh in der Saison 6-0 bei Regensburg gewonnen. Jedenfalls wird er da recht freigelassen. Er hat da keinen,
ja,
irgendwie, ich weiß nicht, wo der Gegner war. Er ist natürlich dann unvorteilhaft, den besten Kopfballspieler vielleicht auf Gegnerseite freizulassen. Mhm. Und dann beginnt hinten die Masterclass danach. Also, ist ein hoher Ballgewinn von Matanovic gegen Heber, der dann kompletten Tiefschlaf hat. Überlegt, den Ball zu Reimann zurückzuspielen, das dann nicht tut, weil er sieht, dass Zivzivadze da auch irgendwie anläuft und dann verheddert er sich, verliert halt einen Ball, den bekommt dann Budu vor die Füße und macht das dann halt auch in Stürmermanier gut. Das ist das 2:0 in der 13. In der 25. denkt sich Reimann, ich spiele mal einen richtigen Schweinepass auf El Fadli.
Das ist ein Anscheißerball.
Also richtig,
das ist ein richtiger Anscheißerball.
El Fadli mit dem Rücken zum Spiel. Reimann spielt den Ball so schön angelupft auf Oberschenkelhöhe und El Fadli hat halt sofort Druck. Ich glaube, Zivzivadze ist es wieder, der den Ball da holt. Und schnürt dann halt seinen Doppelpack.
Ich habe übrigens jetzt wir hatten ja Sonntag auch ein Spiel, da habe ich meinem Sechser die Nase nicht gebrochen, aber ihn zum Nasenbluten gebracht.
Also zwei Situationen, entweder direkter Abschlag, also im Spiel und der kommt halt viel zu flach auf den Sechser oder du hast ihn beim Standard mal einen Haken verpasst.
Das war Situation Nummer 1.
Sehr schön.
Also Stürmer hat mich angelaufen, ich musste wegkloppen und tatsächlich kam der eigentlich eher auf Brusthöhe, aber ja, unser Sechser ist da so komisch mit dem Kopf runter und hat einen Mann gegen den Kopf
bekommen. Scheiße. Ich hasse diese Bälle, ne? Wirklich.
Gut. Jetzt weiß ich, woher es ab, denn habe ich mir abgeguckt. Dann, ja, es geht eigentlich genauso weiter. 40. Minute. Karlsruhe erobert den Ball in der eigenen Hälfte. Jensen sieht Condé, lässt Condé aussehen wie ein Kleinkind, weil Condé möchte da Jensen weggruppen im Zweikampf und breitet da einfach ab wie gegen so eine Mauer. Spielt dann raus auf Herold. Die Flanke von Herold kommt tief, rutscht hinten durch auf Nebel. 4:0, Messe gelesen. Und dann geht's einfach nur noch los. Also dann kommt eine Ecke, Jensen knallt das Ding an die Latte per Volley, Beifuß mit Kopf. Dann beginnt noch Lawrence. Ich kann Lawrence nicht ernst nehmen, da bin ich ehrlich. Also, das ist ein schlechter Pass von Bockhorn zum 6:0, aber Lawrence macht auch alles falsch.
Das merkst du richtig in Lawrence. Dem wurden lange Bälle richtig ausgeprügelt die letzten Jahre. Das hast du richtig gesehen, weil jeder normale, also bei jeder andere Zweitliga-Innenverteidiger, der nicht bei Tim Walter oder bei Christian Titz gespielt hat, kloppt das Ding halt irgendwie weg und Lawrence. Ja. Ich weiß nicht, was er da versucht. Also der Ball vom Bockhorn ist schon kacke gespielt. Lawrence nimmt den irgendwie mit. Und
ja, aber auch irgendwie nicht.
Er macht aber überhaupt keine Anstalten, das Ding einfach mal wegzuprügeln. Mein Gott.
Genau.
Also eigentlich Lösung wäre ganz klar, alles oder nichts, entweder Ball oder Schienbein. Ich rupp da jetzt rein. Und der Ball fliegt dann wahrscheinlich auf die Haupttribüne. Ist aber auch egal. Weil dann kann man sich halt neu formieren. Aber das, was Lawrence da macht, den Ball da zu verlieren gegen Matanovic, ist halt bisschen ungünstig. Matanovic läuft dann frei auf Reimann zu, macht das dann zum 6:0.
Und dann hält Lawrence noch mehr Bälle als Reimann in diesem Spiel und dadurch gibt es dann Elfmeter. Den war die 6 zum 7:0 verwandelt. Man muss echt sagen, der KSC, boah ey, wenn ich wüsste als KSC, nächste Woche spiele ich gegen Schalke, da hätte ich aber sowas von gute Laune. Also,
weißt du, wie das letztes Mal geändert ist, ne? Weißt du, als ich mir meinte, Hartl und Afolayan streichen sich den Tag im Kalender an. Weißt du, wie das Spiel gelaufen
ist? Stimmt, aber diesmal ist es kein Abendspiel.
Ja.
Diesmal ist Tusche nicht da.
Na dann, das wohl nichts. Aber
geht viel Energie
als
verloren.
Als Magdeburger ist schon ein recht bitterer Sonntag. Also du guckst da 600 Kilometer hin.
Recht bitter, ja.
Du kriegst 7 Stück und fährst wieder nach Hause. Man muss ja tabellarisch jetzt auch mal sagen, Magdeburg hat sich das Torverhältnis mal richtig kaputt gemacht damit jetzt. Das ist bei -3. Und sie haben nur 3 Punkte mehr als Hansa Rostock auf Platz 16.
Mhm.
Man ist wieder zurück im Abstiegskampf, würde ich behaupten.
Und man ist zurück. Ja, man muss sagen, der KSC presst natürlich Magdeburg gut. Aber Magdeburg, also das war jetzt auch nichts, was man nicht lösen konnte. 4 Tore sich selber reingelegt. Und dann halt bei den anderen unaufmerksam. Du hast gerade eigentlich schon angesprochen, zurück im Abstiegskampf.
Na, nee, erstmal Karlsruhe müssen wir noch loben. Also die letzten 4 Spiele, 9 Punkte und ich glaube, also 4-0, 4-0, 0-1 und 7-0, das macht 15-1 Tore, wenn ich richtig rechne.
Ja.
Ganz gut. Das Karlsruhe spielt endlich das, was ich von ihnen erwarte. So ist
mittlerweile die zweitbeste Offensive.
Ja, da habe ich es auch gesehen, so von der Besetzung her.
Und das immer noch ohne Lars Stindl, muss man ja echt sagen.
Ja, ich weiß nicht, bei Lars Stindl ist ja auch die Frage, ob er noch mal ein Jahr machen will. Da wird man sich jetzt dann auch zusammensetzen bald. Ist ja auch jetzt in einem fortgeschrittenen Alter, ob er dann da noch die Lust hat, muss man halt wissen. Oder ob man das auch...
Ja.
Also Karlsruhe ist nicht unbedingt auf Stindl angewiesen, würde ich behaupten.
Na, sieht man ja.
Ja. Ja, also auch mal sichere Takes hier nehmen. Man kann nicht immer nur...
Würde ich auch sagen. Sichere Takes. Schalke hat die schlechteste Defensive. Das ist, denke ich mal, ein ganz guter Take. Und wenn Hertha BSC, wir haben ja viel Hertha diese Saison gesehen. Und wenn Hertha BSC aussieht wie ein Erstligist, dann kann der Gegner nicht so gut sein.
Wir haben Hertha genauso viel gesehen wie die anderen auch, würde ich sagen. Ja. Nämlich schon jetzt 26 Mal. Und Hertha gewinnt das Ding. Heute auf YouTube wurde es mir angezeigt, mit dem Thumbnail, schafft Hertha noch den Aufstieg? Und da frage ich dich jetzt, schafft Hertha noch den Aufstieg?
Wo stehen sie denn? Bei 37 Punkten?
Ja, das genau.
Und 7 Punkte Rückstand. Boah, das wird ganz eng.
Ich glaube,
ich
rechne Schalke bessere Chancen ein.
Also gegen Schalke gut auszusehen, ist glaube ich schwerer, als gegen Schalke schlecht auszusehen.
Ja, ich glaube auch, dass Hertha da jetzt, ich glaube, die wissen schon genau, wo sie da stehen.
Genau.
Ich glaube nicht, dass da irgendwas Richtung oben passiert. Jedenfalls, 5-2 Sieg gegen Schalke, es geht gut los. Zweite Minute, es ist Tabakovic mit dem 1-0, es ist Rese, der Duziak schickt. Auf die
Duziak neu drinne.
Auf die Linie. Und der schult Schallenberg mal sowas von ein. Der hat da richtig Orientierungsprobleme irgendwann. Und dann kommt diese flache Flanke, die irgendwie ein bisschen hängen bleibt und dann auf der Linie rumkullert und da ist dann halt Tabakovic da und macht das 1-0. Und das ist so ein Spiel der Stürmer gewesen irgendwie, weil danach geht's
ja weiter. Das ist wirklich ein Spiel der Stürmer, weil die beiden Defensiven auch nicht, also Hertha würde ich da auch mit reinnehmen, weil beide Defensiven einfach nicht so gut sind. Also die sind nicht sattelfest, das sieht man auch in der 5. Minute, allgemein sehr, sehr schneller Beginn. Karaman bekommt einen Ball, dreht gut auf, hat dann den Raum für Kabadai, der eigentlich zurückspielen möchte auf Karaman, der aber in den Rücken kommt, dann haut ein Lassmer drauf und Gersbeck legt ihn perfekt für Terodde vor. 1-1. Gersbeck hat lange keinen Fußball gespielt.
Also auch schon zwei Dinger drin, ne? Also letzte Woche auf St. Pauli beim 2-0, glaube ich, wo er da etwas langsamer in der Ecke ist. Das würde ich ihm nicht als direkten Fehler auslegen, das hier aber schon.
Ja, also ich sag mal, ich bin ja auch
du lässt auch mal Bälle
nebenberuflich klatschen. Torwart. Genau. Das Ding ist, also ich als unterbezahlter oder als gar nicht bezahlter Torwart, wenn ein Ball mit viel Tempo auf mich zukommt, dann weiß ich, also dann bin ich meistens froh, wenn ich noch eine Hand drauf kriege oder eine Hand vorkriege. Ist ja auch so ein Reaktionsding. Aber wenn du das jeden Tag machst, dann solltest du schon gucken, dass du den irgendwie weggeklatscht kriegst. Nur halt nicht so Terodde, der irgendwie gar nicht jubelt. Also das macht er auch beim zweiten Tor nicht. Da war irgendwie überhaupt, also da... Ich finde, mit Jubeln kann man immer viel entzünden. Und er hat eher eine Kerze ausgemacht, als sie irgendwie entflammt.
Er hat gegen seinen alten Erzrivalen getroffen.
Stimmt. So.
Kann man auch mal ruhig bleiben.
Dann kommt meine Lieblingsszene im ganzen Spiel, 13. Minute, denn Matriciani bekommt PTSD. Ich glaube, von dem letzten Spiel, jeder kann sich wahrscheinlich noch dran erinnern, die Hertana gut, die Schalke schlecht. Davor aber die Szene, das ist einfach irgendwie sinnbildlich. Also Winkler spielt einen absoluten schlechten Pass einfach ins Nirgendwo, Latza guckt den hinterher, aber Dai läuft weg.
Das war wirklich so Controller disconnected. Da kam ja gar keine Reaktion.
Ja, dann Tabakovic spielt raus auf Rese, der...
Matriciani hat kurz
Menschenverachtend ist das.
Matriciani hat kurz Ito gesehen.
Trichani wurde ja auch schon im Hinspiel gegen Rehse getunnelt, wo er auch überhaupt nicht gut aussah. Macht Rehse diesmal wieder und Latza läuft nicht durch und dadurch ist Tabakovic in der Mitte wieder frei. Danny Latza hätte ich, glaube ich, nach der 13. Minute rausgenommen und hätte gesagt, pass auf, ist doch nicht dein Spiel. Muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Wahrscheinlich Matriciani auch direkt. Allgemein Matriciani gegen Rehse ist einfach ein Mismatch. Ja. Das ist, also der hatte ja so Probleme, die, also natürlich, du weißt, dass Hertha eine starke Seite hat.
Aber wie willst du denn da hinstellen?
Wahrscheinlich, das stimmt, Sopi war verletzt, ne?
So ein Brunner würde ich jetzt auch nicht da.
Oha.
Da ist ja schon irgendwie, da musst du schon wen umschulen für.
Mörken?
Der hat auf der anderen Seite gespielt.
Ja, dann wechseln die halt. Matriciani ist doch auch Linksfuß.
Ja. So, ja. Jedenfalls gegen Rehse ist es sowieso schwer. Aber Schalke kommt wieder zurück, weil Terodde das macht. Also Terodde knipst wieder in dem Spiel, muss man mal sagen.
Ovejan Terodde steht dann, vor allem.
Spielt dann Ball auf Karaman, der da irgendwie durchkommt. Und kriegt dann auch einen Abschluss aufs Tor hin. Und der Ball kommt dann zu Terodde und der lässt sich dann den Abstauber da auch nicht nehmen.
Ja. Und dann macht Schalke wieder genau das, was man schon kennt, nämlich sich selber in Verlegenheit bringen. Kavadai spielt einen Fehlpass zu Latza, der rutscht auch noch weg. Tabakovic nimmt den Ball an, spielt ihn raus auf Winkler. Der schickt, glaube ich, Scheinbeck früher duschen und
verwandelt dann zum 3-2. Ne? Der hat auch beim 1-0 schon also, nicht so gut ausgesehen.
Allgemein, also nur Kalasch, würde ich sagen, war halbwegs okay in der Schalker Innenverteidigung plus Torwart, muss man ja diesmal sogar sagen.
Ja.
Denn Müller macht hier seine ersten zwei Fehler in der ganzen Saison, würde ich sagen. Rehse bekommt kurz vor der 60. Minute den Ball wieder auf Außen. Matriciani, schwere Beine, kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Rehse bringt eine Flanke hinten auf Winkler.
Müller hat Julian Krey Highlights geguckt.
Müller hat Julian Krey geguckt. Er kommt da nicht dran, Winkler veredelt und dann ist es Rehse in der 75. Minute, der den Ball nochmal den hinterlaufenden Niederlechner vorlegt. Der schließt ins kurze Eck ab und Müller sieht da das zweite Mal nicht gut aus. Schalke verliert 5-2, komplett verdient. Ich glaube, das meinte auch einer von den, also von Elf Freunde, dem Magazin, sehr Hertha-Fan, und der meinte, er hat in dieser Saison noch nie so viele rausgespielte Chancen gesehen wie gegen Schalke, und das soll schon was heißen. Also nicht gegen Elversberg, nicht gegen uns beim Hinspiel, da waren wir ja auch unfassbar schlecht. Ja, also kann man sagen, Braunschweig größer Schalke.
Punkt.
Punkt.
Damit sind wir damit auch durch. Nee, Schalke, herzlich willkommen zurück. Ihr war doch irgendwie nie richtig weg, auch wenn sich das so angehört hat und angefühlt hat für viele vielleicht.
Das muss man wirklich sagen.
Ich hab richtig Schadenfreude mittlerweile.
Die Schalker dachten ja, und das muss man hier jetzt mal wirklich sagen.
Man darf nicht immer alle über einen Kamm scheren. Man muss ja sagen, es gibt ja auch welche, die ein bisschen Ahnung haben und das einschätzen können, aber so, ich sag mal, der 0815 Schalke-Fan, wie er bei mir rüberkommt, gewinnt einmal und denkt dann, ja, jetzt läuft's.
Ja, genau, also das war ja Pauli gewonnen und Paderborn unentschieden und die dachten, die wären jetzt gesichertes Mittelfeld. Und die waren ja, also die waren ja nie weg. Die waren ja immer noch genauso in Reichweite für alle anderen, weil die anderen ja auch gepunktet haben. Die waren durchgehend immer auf 4 Punkte. Und jetzt sind sie, ich glaube, auf 1. Also herzlich willkommen, Schalke.
2.
Oh, 2. Ja, auf 2.
2 Punkte. Das ist dünn.
Ja, und wenn man jetzt so hört, Schalke konnte ja Schulden abbauen, haben jetzt das erste Mal wieder in schwarzen Zahlen gestanden.
Seit Vereinsgründung?
Nee, ich weiß es nicht, ich glaube, keine Ahnung. Sollte es warum auch immer in Liga 3 gehen?
Nein, der Kader ist zu gut.
Erstmal die Frage. Stimmt, der Kader ist zu gut. Aber ist natürlich erstmal die Frage, ob sie überhaupt die Lizenz bekommen, weil die Schulden immer noch zu hoch sind. Aber, was ich jetzt auch gelesen habe, Man muss natürlich gucken, wie sich jetzt Schalke weiter aus den Schulden holt, weil sonst könnte ein Punktabzug drohen von 3 Punkten. Und ich rechne kurz, mit 3 Punkten wäre man 17.
Wieso? Also, wann würde der Punktabzug drohen?
Weil zu hohe Schulden. Ich habe es tatsächlich gar nicht mehr so vor Augen, aber es könnte einen Punktabzug von 3 Punkten geben. Transfermarkt. Eigentlich immer eine ganz gute Quelle mal. Ich kann noch mal
gucken. Ja, muss ich aber sagen, halte ich für nicht realistisch. Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob er diese Saison noch kommt. Das glaube ich weniger. Nächste.
Ja, nächste. Aber das glaube ich nicht.
Ja, man glaubt so vieles nicht bei Schalke.
Nein. Das sind so Sachen, die passieren irgendwie nicht. Ich bin da ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt gerade. Ich habe jetzt auch nicht die Ahnung, wie die Regeln da genau aussehen. Jedenfalls Schalke, einen Tag zum Vergessen. Nächste Woche gegen Karlsruhe. Hat man ja gesehen, was die gerade spielen. Hertha spielt gegen Nürnberg und dann haben wir noch ein Spiel über.
Warte, ich hab's hier.
Achso.
Laut Vereinsmitteilung muss das negative Eigenkapital, das auf 103 Millionen Euro gesenkt werden konnte, in diesem Jahr um mindestens 5 weitere % verringert werden. Ansonsten droht laut DFL-Statuten ein Abzug von 3 Punkten.
Ja, aber dann wahrscheinlich nächstes Jahr.
Denke ich nämlich auch. Also schade. Schalke Glück gehabt.
Das wäre gut für uns gewesen. Wir müssen jetzt egoistisch sein. Wir können uns jetzt hier nicht Vereine aussuchen. Jeder, der hinter uns bleiben kann, der bleibt auch bitte hinter uns.
Ja.
Da würde ich auch Wien Wiesbaden mit reinziehen. Vielleicht kriegen wir die noch.
Vielleicht kriegt der HSV ja auch irgendwie nochmal ein Bein ins Aufstiegsrennen. Mit dem Sieg. Ich fand, das war der erste überzeugende Sieg von Baumgart.
Der erste überzeugende HSV-Sieg seit längerem, würde ich sowas sagen.
Ja, oder so. Zu den Veränderungen, Öztunali ist neu dabei, rückt in die Startelf, Reis rückt auf den Rechtsverteidiger, weil man wahrscheinlich nicht mehr als 2 Innenverteidiger haben möchte, weil 3 dann doch zu viel Gefahrenpotenzial bringt. Und man ja doch relativ große Verletzungssorgen auf den Außenverteidigern hat. Muheim ja auch erst kurzfristig dann wieder reinrücken können. Und man muss sagen, der HSV spielt ein Spiel, was man eigentlich erwarten muss, wenn man sieht, HSV spielt gegen Wien Wiesbaden. Denn sie sind die bessere Mannschaft. Stritzel kann dann auch sehr, sehr viel rausholen. Aber sie erarbeiten sich die Chancen, werden, wie ich finde, noch um einen Elfmeter gebracht, weil Schonlau da einmal durch die halbe Manege geschleudert wird. Wenn ich da zurückdenke, für was wir in Elber bekommen haben, bei Bijacic-Berührungen da beim Einwurf,
gegen Bormut,
das war schon weniger.
Oder Bormut oder Frank, es war gegen das Karlsruhe-Spiel, was du da ansprichst, wo Bormut gegen Bijacic da am Rücken doch sehr am Arbeiten ist. Und hier, finde ich, arbeitet Matthiesen gegen Schonlau noch mehr mit den Armen im Rücken, wird klar gestoßen, der Hamburger. Und da muss ich mich auch mal fragen, gucken sich Schiris eigentlich mal so andere Szenen auch an? Oder ich habe das Gefühl, sie machen es nämlich nicht, weil dann würde man nämlich vielleicht auch mal eine Linie reinkriegen. Aber das ist genau die gleiche Situation. Das ist noch deutlicher für mich sogar. Und wenn ich mir das angucke in der Zusammenfassung und das Erste, was ich denke, oh, das sieht ja aus wie bei Bicacic gegen den Karlsruher,
genau,
dann muss das ein Schiri doch genauso sehen oder auch diese Situation im Kopf haben und dann muss die Entscheidung ja auch die gleiche sein und das ist halt ist nicht der Fall. Das kannst du ja bei irgendwelchen Handspielen immer noch, kannst du das auch anwenden, das Beispiel. Ich finde, da muss man sich doch mal diese Szenen alle angucken, nebeneinander legen oder nach jedem Spieltag diese strittigen Dinge angucken. Werden sie doch machen, oder? Dass man dann daran denkt und dann auch so entscheidet beim nächsten Mal, dass da mal sowas Klares reinkommt.
Würde man hoffen, ich kann es jetzt nicht zu 100% bestätigen oder verneinen, aber es gibt ja Schiedsrichterfortbildungen, auch vom DFB, wo dann die ganzen großen Schiedsrichter sich da treffen und dann auch diese ganzen Läufe machen. Und da kann man doch eigentlich mal so 10 zeigen, oder nicht? Weil da sind dann die Schiedsrichter da, das ist wahrscheinlich auch der Schiedsrichter, der es dafür oder dagegen gepfiffen hat. Dann kann man sich da austauschen und so kommt man weiter. Ich weiß nicht, ob es so gemacht wird,
aber ich hoffe.
DFL, ich hoffe. Hier mal kleiner Tipp.
Das ist DFB.
DFB. DFB macht Schiris.
Ja, nein, der Schiedsrichterwesen ist vom DFB organisiert. Ja,
das finde ich einmal ein schönes
Wording. Deshalb singt man ja auch Fußballmafia DFB und nicht DFL.
Stimmt. Gut. Machen wir weiter.
Muheim. Ja, Muheim mit dem 1-0 in der 33. Minute, das geht mehr als in Ordnung. Es ist wie immer bei ihm ein Distanzschuss, den Mockenhaupt abfälscht und das Ding...
Tusche wäre überrascht.
Was?
Tusche war, glaube ich... War das ein Hamburg-Spiel oder war es ein Kommentator? Ich hau ja immer auf Tusche drauf, aber wenn das nicht war, dann tut es mir leid. Ich glaube, er meint es aber, als Muheim wieder einen Strahl aus der zweiten Reihe reingemacht hat, meinte er, das konnte man nicht erwarten von ihm.
Und ja, doch, eigentlich schon. Jedenfalls, das Ding kriegt eine ideale Flugbahn und segelt halt genau hinten ins Eck rein, da kann Stritzel nichts machen. Pfarrei trifft danach noch den Pfosten, also der HSV hätte da auch zur Halbzeit schon 2-3-0 führen können. Ja. Das wäre, denke ich, auch verdient gewesen und sie machen dann weiter. Zweite Halbzeit ist 2-0.
Mit dem schlechtesten Freistoßtor, was ich, glaube ich, seit langem gesehen habe.
Sascha Lobenisch hat einen Freistoß auf 18 Meter, macht das eigentlich clever, ne? Also flach unter der Mauer durch. Erster Fehler ist halt, dass man die Schranke da nicht hinlegt, den Spieler, der sich da hinter die Mauer legt. Und apropos Schranke, ich finde, Stritzel war auch schon mal schneller am Boden. Also er sieht den Ball spät, aber das ist schon sehr behäbig.
Vor allem, wenn man sich das Tempo vom Ball anguckt, der war jetzt auch, der ist reingerollt. Der ist reingemurmelt worden.
Das war kein Move.
Stritzel hatte aber Käppi auf, habe ich gesehen. Und ich, der am Wochenende auch Käppi tragen muss sagen, das schränkt dich wirklich ein. Also das schränkt dich massivst ein.
Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn der Ball flach ist und du
deswegen, ich kann es dir auch nicht erklären, aber ich habe das Gefühl, durch das Käppi vermindert sich einfach so irgendwie deine Wahrnehmung. Also du kannst dann Bälle schwieriger einschätzen, hatte ich das Gefühl.
Habe ich immer noch nicht.
Das ist einfach eine Verschwörungstheorie, die ich hier aufmache.
Beruht auf gar nichts.
Bei Eigenerfahrung.
Ich weiß
Quelle, vertrau mir.
Ja, das ist wirklich Vertrau mir. Ich vertraue da auf das, was ich sehe. Und ich sehe, der Ball kommt mit gefühlten Schussmessgerät. Wahrscheinlich haben 95 km/h, 113. Ich würde eher so auf 50 tippen. Rollt er da ins Tor und Stritzel.
Wenn überhaupt.
Nein, doch. Also so die 50 machst du recht leicht. Das ist so ein Pass, hat glaube ich auch schon 50 km/h.
Ja.
Ein Pass ist nicht hart, aber der hat auch schon ein paar km/h. Aber jedenfalls, das Ding kann man vielleicht mal halten an einem guten Tag. Ist jetzt nicht passiert. Sei es drum. Betzner trifft auf der anderen Seite die Latte, nachdem er von Häuser da bedient wird, per Steilpass. Da hätte man noch rankommen können. Und danach ist das Spiel dann halt auch irgendwie durch. 85. Setzt Königsdörfer dann noch den Schlusspunkt. Langer Ball. Der zweite Ball ist dann bei Benisch, der dann wirklich einen überragenden Ball spielt auf Königsdörfer. Und der den Ball dann nur noch verwerten muss und insgesamt ein sehr verdienter HSV-Sieg mit Man of the Match Laszlo Benisch, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, man hat hier wieder gut gesehen, auch an Steffen Baumgart, dass Laszlo Benisch nun mal im Zentrum sich am besten fühlt oder am besten auch einfach spielen kann. Er ist nun mal ein Unterschiedsspieler. Und wenn du den in den Reihen haben kannst, dann pack ihn doch bitte auch auf seine beste Position. Das hat er hier gezeigt. Ich würde jetzt beim HSV die Glocken hier nicht so hoch hängen wollen, weil es ist nun mal Wien Wiesbaden, gegen den du normalerweise immer so spielen musst. Oder
aber
eigentlich darfst du da gar nicht.
Du tust Wiesbaden Unrecht. Wiesbaden ist echt
richtig natürlich, aber sein. Ja, das stimmt. Aber wenn ich die Ansprache vom Capo vorm Spiel höre, der zur ganzen Mannschaft meint, wir holen uns aus dieser Scheiße hier raus. Ja, ihr seid Dritter. Also das ist wie wenn ich Bayern-Fans höre, die dann sagen, ja, wir haben gerade eine schwere Zeit, aber ich stehe trotzdem zu meinem Verein, weil sie Zweiter werden.
HSV wird ja bekanntlich dann die letzten Jahre immer noch Vierter oder Dritter.
Und ja, natürlich, aber das ist immer so, das hört sich immer so komisch an, auch wenn dann die Kommentatoren immer so davon beeindruckt sind, dass die Cabos natürlich ihre Mannschaft nach vorne bringen, aber ich finde es dann immer so komisch, wenn dann so Vereine, die so am Existenzminimum gerade leben, wie Braunschweig, Rostock, Osnabrück, so ja, das, also da haben die Fans keine schwere Zeit. Also das finde ich immer so komisch.
Das ist immer das, wenn sich Dortmund-Fans darüber beschweren, wie scheiße doch Edin Terzic ist und wie scheiße doch der Fußball ist, den sie da wöchentlich sehen, dann frage ich mich auch immer, ja, klar. Aber hast du auch schon mal ein ganz neues Beispiel? Hast du schon mal
Daniel Mayer Ball gesehen?
Hast du schon mal Eintracht gegen Rostock gesehen, vor einer Woche zum Beispiel? Und es war dir nicht scheißegal, weil es einfach dein Verein ist. Und dann relativiert das doch eigentlich immer vieles, finde ich. Und ja, sie gewinnen das aber hochverdient. Und damit sind sie jetzt auch wichtig, also das war wichtig, weil dann dadurch bleiben sie halt halbwegs an Kiel dran mit 5 Punkten Rückstand und zementieren da ihre Position auf Platz 3. Nächste Woche spielt man in Fürth. Das ist mittlerweile auch ein Spiel, wo ich sage, das müssen sie jetzt auch einfach mal gewinnen auswärts.
Ja.
Und also, Wiesbaden
muss jetzt wirklich mal sagen, HSV muss jetzt diese Steffen Baumgart-Mentalität entwickeln, oder nicht diese Steffen Baumgart, aber diese Arroganz, weißt du, dieses, wir gewinnen hier jetzt, wir gewinnen hier, dann gewinnen wir das nächste Spiel,
Selbstverständnis.
Dann gewinnen wir das nächste Spiel.
Das Selbstverständnis, genau. Das, was St. Pauli gerade übrigens hat.
Genau, das muss einfach da wirklich mal reinkommen, weil das fehlt denen einfach, das fehlt, hat unter dem Walter wirklich ein bisschen gefehlt, wo dann noch einfach schwankende Leistungen drin waren. Man muss gucken, wie es jetzt mit Steffen Baumgart weitergeht. Hätten die verloren, ich wüsste gar nicht, ob es... Also, man kann Steffen Baumgart nicht nach 5 Spielen wieder entlassen. Das wäre zu krass.
Nee, aber ja, ich muss mir das Restprogramm jetzt nochmal angucken und reden wir nächste Folge einfach mal drüber, was wir da denken, wer da die nächsten Schritte macht. Wir sind mit den Spielen jetzt auch durch. Da bleibt eigentlich nur noch eine Sache über, die wir zu tun. Wir müssen nicht tippen, ne?
Wir müssen nicht tippen.
Aber wir gehen natürlich trotzdem nochmal rein und gucken dennoch, uns an, was da passiert ist letzte Woche.
Genau. Ich habe geguckt, du mit deinen gewohnten 4 Punkten hast da ganz schön große Töne gespuckt. Ich glaube, Stahlschwein lacht sich gerade einen Ast. Mittlerweile auch nicht mehr Erster, aber dennoch, deine Ansage ging ganz schön nach hinten los. Ich habe übrigens doppelt so viele Punkte wie du. Bin damit
20 Punkte hinter mir.
Ja, aber ich bin 18. nicht mehr Letzter.
Hui.
Ich bin zwei geklettert.
Hui, Wahnsinn.
Und Minero und Schireke haben mit 9 Punkten sich das Treppchen teilen dürfen diese Woche. Genau, tippen müssen wir nicht. Ich würde einfach sagen, zum Ablauf nächste Woche, was haben wir da geplant? Wir wollen ein bisschen über Süd- und Mittelamerika reden, aus gegebenem Anlass. Das hat sich hier einer von uns beiden gewünscht, ganz dolle.
Nee, das hat sich auch die Zuschauer gewünscht, weil ich habe ja die Umfrage gemacht bei Instagram und das Ergebnis war eindeutig, dass man da ein...
Ja, okay. Na gut.
Das Eiris-Spezial habe ich genannt, aber ich glaube, wir ändern um, weil dann kannst du auch was beitragen. Sonst habe ich hier eine halbe Stunde Monolog, genau. Das ist ja auch irgendwie doof.
Genau. Dann hatten wir, glaube ich, noch geplant, kann ich mir auch ganz witzig vorstellen, eine Startelf aus Nationalspielern, weil DFB-Pause, aber halt aus der zweiten Liga, also deutsche Zweitligaspieler. Mal gucken, was wir da so basteln können und dann halt so ein bisschen noch über zweite Liga und drumherum reden, falls jetzt noch irgendwas Großes passiert. Aber das war der Ablauf. Also nächste Woche wird, glaube ich, sehr entspannt. Nächste Woche wird ruhig.
Nächste Woche wird vor allem wieder pünktlich. Und nicht,
wird auch wieder pünktlich.
Aber bei dir ist ja schon 18 Uhr, kommt Donnerstag um 0 raus oder machst du es jetzt einfach raus?
Weiß ich noch nicht.
Okay, ihr hört es ja dann. Ihr hört es ja dann. Genau. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Freude an der Folge hattet. Wie gesagt, Bewertung freuen wir uns immer drüber. Gerne weitererzählen. Und ich habe heute meinen letzten Tag hier, beziehungsweise mein letztes Spiel. Das heißt, ich hoffe, ich kriege heute Karten für San Lorenzo. Ich hoffe.
Er hat sich ein Trikot gekauft, war aber noch nicht im Stadion.
T-Shirt, ist ein T-Shirt. Also so ein.
Das ist ein T-Shirt.
Ist kein Trikot.
Ja, von hier sieht es aus wie ein Trikot. Ich sehe dich ja nur in 2,5 Pixeln. Aber ich kann das auch nur erahnen. Aber gut, ich wünsche dir viel Erfolg, dass du zu deinem Spiel gehen kannst. Einen anderen wünsche ich, dass ihr schwarz-rot geile Badesachen findet. Und ich würde einfach sagen, bis nächste Woche.
Jo, bis dann.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.